Meine Frau!
Es ist die Weihnachtsedition. Heute sind wir in voller Kapelle am Start. Kai ist da. Moin.
Moin, moin.
Hallo Bones.
Hallöchen.
Und Gato.
Moin, moin.
Ich bin Stübi. Wir haben uns überlegt, heute eine etwas ausführlichere Ausgabe zu machen. Wir werden auch noch so ein bisschen über die Highlights der Hinrunde sprechen. So eine Art Jahresrückblick. Denn nach dem letzten Auswärtsspiel in Kiel am kommenden Sonntag werden wir es nicht mehr schaffen, zwischen den Jahren eine neue Folge aufzunehmen. Also handeln wir das jetzt alles ab. Ja, wie wollen wir starten in die Geschichte? Wir haben uns vorher so ein bisschen was überlegt. Lass uns jetzt erstmal mit den aktuellsten Sachen beginnen. Es gab schon wieder einen Sieg. Man weiß ja gar nicht mehr, man kommt mit den ganzen Siegen nicht hinterher, die Arnes Wolf einfährt. Das ist ja unfassbar. 8 Spiele, 7 Siege, jetzt der nächste. 2:1 beim MSV Duisburg.
So bockt es.
Ja, also ist das Wahnsinn. So eine Gewinnmaschine jetzt. Ja, eine 3-Punkte-Maschine. Nie völlig überragend, immer mit einem Tor Unterschied gewinnen. Und ich stelle jetzt mal die These auf, sind das die Spiele, und so beginnen wir jetzt die heutige Folge, sind das die Spiele, die du gewinnen musst, so bei scheiß Platzverhältnissen, um dann am Ende aufzusteigen?
Ich glaube, um so ganz klar von sich zu behaupten, dass man die beste Mannschaft der zweiten Liga ist, sind es nicht die Spiele, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Punktepolster, was man sich jetzt herausgearbeitet hat, auf jeden Fall für den Aufstieg reichen wird, zusammen mit Köln. Und
Schade, dass Union und Pauli beide gewonnen haben, ja. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich jetzt zwei Teams, die dann jeweils diese Punkte wiederum aufholen müssten, ne? Also es ist schon ein gutes Polster.
Ja. Wie passt zur Jahreszeit, wir sind wie eine Silvesterrakete, wir sind immer höher geflogen und ganz oben, da explodieren wir erst.
Wow. Worte wie ein Steingemeister.
Heute etwas überlegt zu haben. Gato, wie hast du das Spiel? Hast du das Spiel gesehen? Du warst in New York jetzt?
Nee, ich konnte es leider nicht sehen. Ja. Aber hab's natürlich im Live-Ticker verfolgt und
die Highlights beim YouTube-Video.
Wie die Highlights reingezogen, ja. Und da würde ich sagen, kann man Haken hintermachen in das Spiel. Klassischer Zweitliga-Arbeitssieg. Und
da würde Hannes Wolf jetzt ausrasten, ne, wenn du das sagst, weil er ja sich extrem dagegen wehrt, dass man so die Siege als selbstverständlich hinnimmt. Er sagt ja, wir müssen für jeden Sieg derbe hart arbeiten und wenn wir einmal das als selbstverständlich hinnehmen, dann werden wir sofort nicht mehr gewinnen. Und wenn wir mal so überlegen, wie es wäre, wenn der HSV auf einmal jetzt ein Spiel nicht mehr gewinnt, das wird uns schon richtig nerven, ne?
Das wäre sehr komisch und vor allen Dingen ist man dafür auch in der zweiten Liga jetzt, um endlich mal zu gewinnen. Und so in der Phase bringt es langsam auch Spaß, dass man so in die Spiele geht und man denkt so, gut, zu 80-90% haben wir die heute weg und mal gucken, wie hoch und wer die Tore schießt. Es macht schon Spaß. So muss es aber auch sein.
Wie an Silvester übrigens wieder, wenn du so einen Schinken hast und da willst du auch, dass jeder Böller in die Luft geht und hast auch einen Hals, wenn ein Böller mal nicht explodiert.
Bones, erzähl uns mal ein bisschen was über das Spiel in Duisburg. Was war das für eine Performance? Gefühlt so von außen, erste Halbzeit irgendwie besser als die zweite, ne?
Definitiv. Also der HSV hat das Spiel auch sehr überlegen geführt, ging auch zu Recht in Führung. Der Ausgleich kam ein bisschen überraschend. Das wäre mehr oder weniger der erste gezielte Angriff der Duisburger, der dann durchkam.
Eine Ecke vom Rücken von Hand direkt auf den Fuß von dem Innenverteidiger Thiel. Also
kein großes Kino, was da abgelegt wurde. Und Hand hat es natürlich mehr oder weniger dann, was heißt, gut gemacht, aber durch den direkten Freischuss wieder. Die haben Hamburger in vorn gebracht und die zweite Halbzeit war mehr oder weniger ein, ich bediene diese Phrasen ungern, aber ein Dahinplätschern und der HSV hat mehr oder weniger verwaltet mit.
Du bedienst die derbe gerne. Ja. Machst nichts anderes. Also wenn einer irgendwelche Phrasen benutzt, dann du.
Und 65% Ballbesitz sprechen eine deutliche Sprache. Es gab jetzt keine riesengroßen Chancen mehr. Frage ist, hätte
außer
man
als Wong in der zweiten Halbzeit natürlich am Torwart vorbeigeht und den nur leicht anheben muss oder nicht ganz mittig aufs Tor bringt, wo der Kollege von Duisburg da auf der Linie klärt. Ne?
Hat aber wieder liegen lassen.
Ja, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Du siehst Wong ja kritisch. Ich finde ihn extrem stark und ich glaube, jeder Innenverteidiger, gerade so in der zweiten Liga, hasst es, gegen so einen wendigen, schnellen, agilen Koreaner zu spielen mit so einem tiefen Körperschwerpunkt.
Was er gut kann, ist ja wirklich, er ist ein spielender Stürmer, den du auch wirklich mal den Ball geben kannst, der auch wirklich mal warten kann, bis die Spieler nachrücken, der mit dem Ball umgehen kann und nicht nur einfach wie ein Brett dort vorne rumsteht und die Bälle abklatschen lässt.
Ich finde, er sperrt so überragend auch die Gegner weg, kann mit der Annahme Leute aussteigen lassen, also da wirst du wahnsinnig.
Das, ich glaube,
als gegnerischer Trainer warnst du vor Wong.
Spielerisch auf jeden Fall und gerade so die Bälle, die es gilt, denn zu verhindern, wenn er den entscheidenden Pass in die Spitze spielt, das macht er ja auch des Öfteren, aber wenn er wirklich die Chancen auf dem Fuß hat, 1-1 gegen den Torwart, darf er sagen, ihm verhältnismäßig häufig in der Hinrunde die Nerven.
Gut, kommen wir, wie gesagt, später noch drauf zu sprechen. Am Ende steht ein 2:1 Auswärtssieg, jetzt noch ein Auswärtsspiel, dann in Kiel. Glaubt ihr, Köln spielt ja heute Abend gegen Magdeburg, lassen die irgendwas liegen? Magdeburg jetzt mit Michael Oenning, der Trainerlegende.
da sagt ja Werner Peters hält ja Riesenstücke auf Oenning, ne?
Ja, es ist also ein Fußballfachmann. Also,
der soll wohl ja ein Fußballfachmann sein, sehr gut, aber da bin ich mal gespannt, aber kann ich mir nicht vorstellen. Magdeburg.
Sie haben jetzt, ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, sie haben das erste Spiel ganz unglücklich gegen Fürth verloren, führen sie 2-1 bis in die 90. kriegen dann tatsächlich noch zwei Buden hinten raus und haben jetzt gegen Union und Bochum jeweils ein Unentschieden geholt. Also schon stabilisiert und Köln ist ja manchmal für so eine Geschichte gut, ne? Haben auch gegen Duisburg zu Hause verloren, das wäre schon angenehm, wenn sie da nochmal zwei Punkte liegen lassen könnten.
Glaube ich jetzt aber nicht, weil die haben sich jetzt unter Markus Anfang auch wieder gefunden, nachdem es diesen Rüffel von Fee gab, diesen öffentlichen gegen den HSV, wo man wirklich unterirdisch gespielt hat und, glaube ich, so gut wie keine einzige Torchance auch danach eine Ecke hatte, haben sie sich wieder gefangen und die letzten vier Spiele mehr oder weniger richtig souverän in Folge gewonnen. Also ich glaube, die haben diesen Schuss vor dem Bug gebraucht und die gehen mit hoch mit dem HSV und die werden heute auch gegen Magdeburg nichts liegen lassen.
Viel wichtiger wäre, wenn Magdeburg sich heute so leicht in Form spielt, dann nächste Woche Pauli weghaut.
Das in Magdeburg dann, ne?
Nee, Pauli Magdeburg.
Ja, ja, aber Magdeburg kommt nach Hamburg. Magdeburg kommt nach Hamburg.
Ah, okay. Na gut.
Aber trotzdem, Hauptsache, da gewinnen die.
Ja, das nervt, dass Pauli also, jetzt so.
Köln kann meinetwegen jetzt gewinnen, ist ja okay, aber Pauli erstmal weg, das wäre schon mal geil.
Dass die nicht so dranbleiben, ne?
Nee, ja, das ist dann, kommen auch immer alle Leute. In der Firma haben wir so einen Pauli-Fan auch und der kommt immer angekrochen und es nervt einfach. Das muss nicht sein. Da muss er erstmal jetzt erstmal vor Weihnachten so einen Dämpfer, damit die da nicht mehr viel mit zu tun haben.
Ja, die 40-Punkte-Marke 2018 wäre natürlich geil, wenn wir die noch knacken könnten, aber in Kiel kriegst du natürlich auch nichts geschenkt, Kai. Wie schätzt du Kiel so ein?
Gerade wenn man in der Hinrunde das Spiel betrachtet, ist Kiel, glaube ich, extrem gefährlich. Aber es ist der neue HSV, den man einfach nur loben kann mit einer stabilen Defensive. Und was Kiel im Hinspiel ausgenutzt hat, war eben die schwächelnde Defensive vom HSV. Und
Konteranfälligkeit vielmehr so, ne?
Genau, und deswegen bin ich jetzt total davon überzeugt, dass der HSV für mich noch stabiler ist als der erste FC Köln. Köln ist für mich wie so eine Überraschungskiste an Silvester, da kann einmal alles passieren.
Obwohl Köln, so ganz, ganz objektiv jetzt mal, irgendwie, die machen natürlich schon immer die Tore, ne? Die machen regelmäßig drei und mehr und sind so ein bisschen gefährlicher. Also ja, was unterscheidet die beiden Teams?
Finde ich alles.
Eine Menge, also, ne?
Ich finde, Köln ist total auf die Offensive fixiert und geht viel mehr Risiko hinten ein, als der HSV, der jetzt steht, eine bessere Konterabsicherung hat. Wenn man bedenkt, dass bei Köln der Trend ja auch dahin geht, dass mit Modest wahrscheinlich der spielstärkste Stürmer der zweiten Liga noch in der Rückrunde dazukommt, kannst du eher damit rechnen, dass sie noch mehr Tore als in der Hinrunde schießen.
Ich glaube ja, dass Modest, ist meine steile These heute, dass Modest ein Riesenfehler war, ne? Sage ich ja nach wie vor. Ich glaube, Cordoba
war für die ein Riesenfehler und mit Modest tauschen die da jetzt richtig aus. Also
glaubst du, Modest war nochmal gut, den zu holen? Ja, ich glaube, der bringt da Unruhe rein. Was denkt ein Terodde? Der Terodde hat jetzt, glaube ich, 20 Buden gemacht, ne?
Das muss man sich mal. Das ist richtig krass, ne?
Und jetzt kommt so ein Modest und.
Ich glaube, die spielen zusammen. Die nehmen eher hinten einen raus und spielen dann mit zwei Stürmern.
Müssen sie doch gar nicht. Also tu doch nicht Not.
So, jetzt das meine ich. Du bringst ja nur so eine Disbalance dann rein jetzt durch Modest. Also irgendwie, glaube ich, ist das so eine Rückholaktion wie seinerzeit Van der Vaart, der auch nichts gebracht hat.
Ja, aber die haben ja kein Riesenrisiko damit, ne? Also der hat ja ein bisschen war vereinslos. Wahrscheinlich hat er einen Vertrag, der auch ganz gut leistungsbezogen ist. Also auf jeden Fall haben die ihn ja nicht irgendwo rausgekauft oder so, sondern das war so. Ja, Modest war da und er hatte keinen Verein und dann haben sie ihn halt genommen, so ungefähr. Er hat erst mittrainiert, nur 21 und.
Heute wird auch ein Lasogga-Gehalt kriegen, bin ich mir sicher, ne? Der geht ja nicht aus China, wo er 7 Millionen im Jahr gekriegt hat, nach Köln, freiwillig für einen Wahnsinns.
Ja, aber er ist ja echt abgehauen, weil er keine Kohle mehr bekommen hat. Die haben die Kohle wohl nicht gezahlt in China, deswegen ist er da geflüchtet und die FIFA hat ihn ja mehr oder weniger zurückgeschickt, weil die meinten, die einseitige Kündigung von Modeste war jetzt nicht rechtmäßig, aber. Soll nicht unsere Baustelle sein.
Ich wollte gerade sagen, scheiß auf Modest. Ja. Köln auch, Lasse. Genau. Sollen mit aufsteigen, wenn sie wollen. Ja, ja. Aber wir
Modest
kümmern uns um uns.
Modest ist nur auf Mallorca wichtig, um da geil sehen zu können.
Ja, aber der HSV hat sich zu so einer Minimalismus-Truppe entwickelt. Ich meine, unser Torverhältnis ist +6, glaube ich, oder +7 Tordifferenz. Das ist irgendwie schon erstaunlich, wie Wolf das so runterspielt. Und das sieht man ja auch so ein bisschen, dass der letzte Punkt noch zum Duisburg-Spiel, wie er dann auch wechselt. Ne? Holtby geht raus. sagt dann auch so immer derselbe Scheiß hier und so. Sagt er beim Auswechseln, hört man noch über die Außenmikrofone, weil er schon zum dritten Mal in Folge eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt wird und natürlich gerne in der entscheidenden Schlussphase drinbleiben möchte. Wagnumann dafür rein, hat sich das ja auch verdient. Super, man muss ja auch für die Zeit nach Santos planen. Wer weiß, wie lange wir den Kollegen noch halten können in Hamburg. Und ja, Holpi musste da schon wieder raus. Deiner Meinung nach zu Recht ist er der Mann, den man da rausnimmt. Holpi? Wie schätzt du diese Wechsel ein generell? Ja,
ja, wechselt er sehr defensiv immer.
Ja, genau.
Und sehr auf Sicherheit bedacht und sehr...
Sakai dafür übrigens, also Holpi ging raus, Sakai auf 6... Katastrophe aus meiner Sicht, die Entscheidung. Und Wagnermann dann auf die Rechtsaußenposition von Sakai.
Ja, schon so man denkt immer so, er schaut jetzt ganz nüchtern aufs Spiel und guckt, mit welcher größtmöglichen Wahrscheinlichkeit kann ich jetzt dieses Ergebnis irgendwie über die Zeit retten oder diese 3 Punkte einfahren. Mhm. Und das dann kommt halt immer so auf das Ergebnis, logischerweise irgendwie die Defensive zu stärken und keinen mehr zu fangen, geht ja auch oft genug gut. Ja, das ist immer Holpi jetzt. Ah gut, aber wen soll er sonst rausnehmen, ne? Also Hunt hat ein riesen Spiel gemacht.
Hunt hat er ja auch schon mal rausgenommen, damals gegen Union, für Bates.
Ja.
Und also, das ging nicht, ne? Hunt als Beisicherungsspieler zu behalten ist schon
nicht blöd. Ist halt immer so ein bisschen so ein taktisches Opfer, finde ich. Und dafür ist Holpi jetzt auch nicht völlig überragend. Also das ist nicht auch nicht unverzichtbar, ne? Also ist schon ein guter Spieler, so ein Stehaufmännchen, der auch Vollgas gibt, aber ist jetzt nicht, wo man sagt so, ach du Scheiße, ohne Holpi, was jetzt Holpi fehlt, jetzt wissen wir gar nicht, was los ist. Also deswegen ist okay von Holpi, ist auch rechtlich ein positiv an, dass er da will und ein Zeichen gibt an Trainer oder an die Öffentlichkeit, aber ja, so ist es halt, ne? Also kann froh sein, dass er immer von Anfang an gespielt.
Holpi auch immer auf 180 und dann leicht übersäuert vielleicht schon, obwohl er sehr fit ist, aber als Trainer würde ich dann auch mal sagen, dieser kleine Hitzkopf, der geht jetzt vielleicht einmal zu viel noch mit nach vorne und ich brauche jetzt eher einen Spieler mit einem kühlen Kopf, der eben einmal weniger jetzt nach vorne geht und lieber hinten absichert und dementsprechend kann ich solche Entscheidungen total nachvollziehen.
Ich meine, gut, dass wir uns über solche Probleme unterhalten, in Anführungsstrichen Probleme, wer ausgewechselt wird und wer unzufrieden ist, dass er vom Platz muss und dass ein 18-jähriges Mega-Außenverteidiger-Talent eingewechselt wird. Denn, ich sag mal, heute vor einem Jahr sah es ganz finster aus. Ne? Also da haben wir, ihr nickt alles schon ganz bedächtig, als wir über einen Todesfall sprechen, da haben wir über einen absteigenden HSV geredet, ohne Zukunft und so weiter und so fort. Und jetzt bockt es mal wieder, ne? 37 Punkte, 2,2 Punkte Schnitt, das ist schon sehr, sehr amtlich, wenn man mal bedenkt, dass unter Titz im ersten Saisondrittel ja auch jetzt nicht alles gewonnen wurde, ne? Also schon ein guter Trend, guter Status quo, sage ich jetzt mal.
Ja, und man hat auch wieder Spieler, an denen man sich hochziehen kann, ne? Wo man sagt, ey, auf die Spieler ist man stolz, was die da in der Hinrunde geleistet haben und so, sonst war es immer, ich meine, kein Mensch hat Spaß, immer alle Spieler nur schlecht zu reden und diese Hinrunde war da echt mal, gerade nach dem Trainerwechsel, echt dankbar, um da auch mal zu sehen, was in den Spielern eigentlich drinsteckt und auch um die Fans zu belohnen, die echt immer treu ins Stadion gegangen sind und dementsprechend erster Platz in der zweiten Liga, das hätte ich doppelt und dreifach unterschrieben nach ein paar Spieltagen. Da sah es noch ganz anders aus und so bockt es und so kann Weihnachten kommen.
Was wolltest du noch sagen, Bones?
Man muss aber auch feststellen, der HSV brauchte wirklich so die ersten Spiele, um das Niveau der zweiten Liga anzunehmen. Also es war jetzt wirklich nicht dieses Spielerische, sondern auch viel mehr körperlich. Und da habe ich auch die Theorie, dass es halt wirklich erstmal...
Vielen Dank bei uns nochmal für die Analyse. Jetzt ist viel wichtiger, dass wir, ich dachte, du triffst genau den Punkt, wenn der Gesang losgeht, aber leider nicht. Deswegen geht's jetzt mal um die Spieler der Hinrunde. Wir lassen diese Hinrunde Revue passieren. Bei uns fang doch mal an, wenn du jetzt sagst, es ging so ein bisschen darum, sich an das Niveau der zweiten Liga zu gewöhnen. Wer hat es denn besonders gut geschafft? Wer ist für dich der Spieler der Hinrunde?
Für mich ganz klar Douglas Santos. Also selten so eine stabile Performance auf der linken Abwehrseite des HSV gesehen, seit Jahren gefühlt. Und was der an Zweikämpfen dort hinten alles weggeräumt hat, auch seine Vorwärtsbewegung, gefühlt hat er die ganze linke Seite alleine beackert. Und für mich ganz klar der Star der Hinrunde.
Gab es überhaupt schon mal so einen Spieler in der zweiten Bundesliga, ist die große Frage, ne?
Vom Niveau her, ne? Also wird ja auch wirklich gemunkelt, Champions League-Niveau und das. Ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber lass uns mal ganz.
Firmino zu Liverpool.
Wir müssen mal ganz ehrlich sein, ne? Hinrunde der letzten Saison in der Winterpause
haben wir uns darüber unterhalten, ob Wallacy und Santos verkauft werden sollen. Und die Tendenz war eher ja.
Die haben wir vom Hof gejagt. Mit
ja, allem, was ja, die Tendenz war vom Hof gejagt. Alle haben gesagt, ja, die können gar nichts.
Völlig
und
blind.
Auch, ich sag mal, ganz ehrlich, ein Dennis Diekmeyer hat hier im Podcast gesagt, ja, Santos ist ganz so ein sinngemäß ein cleverer Typ, so, aber fußballerisch jetzt nicht so der absolute Bringer. Also,
und,
wow.
Und wer ist jetzt arbeitslos? Ja. Dennis Diekmeyer.
Ja. War ein Thema von Massintegration.
Ja, das ist als überragend. Santos, was der ab, vor allem was der wirklich im 2018 für einen riesen Sprung gemacht hat. Ich glaube, das ist echt so ein klassischer Fall von erstmal Eingewöhnung, bisschen Sprache lernen, sich dann wohlfühlen und dann Leistungsexplosion, weil das kann, der war wahrscheinlich nicht umsonst in der brasilianischen U21 und hat in Rio Gold gewonnen. Aber jetzt bringt das halt auch wirklich nochmal auf die Platte und Hut ab.
Du knüpfst mit dem Wort Explosion an meine Silvester-Geschichten an. Das ist geil. Auch mal einen ausländischen Knaller reinbringen. Die knallen am lautesten.
Wird sich durch die Folge durchziehen. Ja, es hat auch tatsächlich jetzt auch im HSV-Adventskalender, kann ich jedem nur empfehlen, ziehe ich mir fast jeden Tag 13 Minuten rein, das Video, wenn da zwei HSV-Spieler sich gegenseitig Fragen stellen, die sich wahrscheinlich der Verein selbst ausgedacht hat. Da hat Santos echt gutes Deutsch gesprochen, finde ich. So, also Respekt auf jeden Fall. Auch ein Wang kann schon ein bisschen Deutsch. Mal gucken, ob der noch vorkommt im Bereich Spieler der Hinrunde. Gato, wer wird's bei dir?
Mangala ist mein Spieler der Hinrunde.
Oh. Orel, Leihgabe vom VfB Stuttgart und da einmal ein Applaus an Becker, ja, dass er diese Leihe klar gemacht hat. Vielen Dank, Ralf. Ja. Gut gemacht.
Hat er tatsächlich sehr gut gemacht und der hält den Laden dicht, die Nummer 6, als Sechser Mangala und kannst du eigentlich nicht viel hinzufügen. Man hat immer das Gefühl, er ist krass dynamisch, kann in jeden Zweikampf wieder zurückfinden und ist dennoch sehr, sehr ballsicher und kann die Bälle gut verteilen. Bisschen ausbaufähig noch, diesen einen Patzer pro Spiel kann er noch mal ein bisschen weglassen, wo man eine Riesenchance entsteht, aber dafür ist er jetzt auch noch keine.
Wir sind
auch
nur in der zweiten Liga, ne? Genau.
Da kann er sich erlauben. Da kannst du auf Risiko spielen.
Ja, also finde ich auch, gerade in der Vorwärtsbewegung verliert er kaum Ball. Was für ein Spieler, was haben wir überhaupt für einen Kader? Kai, fällt dir überhaupt noch einer ein?
Ja, na klar, Mann. The man himself. Also Pierre-Michel Lasogga, muss ich ganz ehrlich sagen. Neben dem Spielfeld schon alles abgerissen. Bilddokumentation. Die Mutter macht auf der Tribüne alle Kirre mit ihren Styles. Und was Pierre da auf den Platz gebracht hat, in der Krisensituation hat er uns da Punkt um Punkt gerettet mit seinen Toren. Dann danach auch bester Stürmer vom HSV, von den Toren her. Für mich einfach auch mit der Historie, die er hat, wie oft er den HSV gerettet hat, gibt es für mich da neben der Uwe Seeler-Statue keine andere Wahl mehr, als da Pierre Michel doppelt so groß hinzustellen. Und
er verkörpert die Zweitliga-Mentalität des HSV, ne?
Ja, mega.
Gato, du hast doch so eine ganz lustige Story noch zum Vertrag. Oder hast du es aus der Bilddoku oder wo? Kannst du das überhaupt erzählen jetzt gerade?
Ja, das habe ich vom Freund, der in diesem Business ein bisschen tätig ist. Und der hatte mir erzählt, dass die Mutter von Lasogga, die ja die Managerin von Lasogga ist, echt einen riesen Status hat beim HSV. Und zwar ist sie nämlich einmal eine...
Also Status im Sinne wenn von ihr die Rede ist, nicken alle so mit dem Kopf und sagen so...
Hoch angesehen, weil am Anfang wurde sie natürlich unterschätzt und alle dachten so, was ist das jetzt hier irgendwie für eine Mutter, die irgendwie Vertrag aushandelt, die ziehen wir jetzt mal richtig über den Tisch. Und dann haben sie halt Lasogga irgendwie ein Grundgehalt angeboten von, ich weiß nicht, 2,7 lass es irgendwie sein oder so. Und da meinte sie dann, nee, beim HSV, den kann man alles zutrauen. Ich mache jetzt mal nur 2,3, 400.000 weniger, aber dafür möchte ich, dass der Vertrag in der zweiten Liga auch noch gilt. Und natürlich irgendwie alle Manager sich wahrscheinlich totgelacht und dachten, na komm, wir sparen hier 400.000 pro Jahr, auf 5 Jahre sind das irgendwie 2 Millionen gerechnet oder was, ist ja super geil, Mann, ist die bescheuert. Und jetzt natürlich super geil. Und das andere, in die andere Richtung hat sie mich auch gesagt, dem HSV ist alles zuzutrauen, Lasogga, der einzige Spieler, der eine Meisterprämie hat. Also sollten wir nächstes Jahr Meister werden, ist Lasogga auch wieder ganz oben mit dabei.
Und dann wird sich der Respekt noch erhöhen.
Der Vertrag läuft ja aus, der musste wieder neu verhandeln, den Vertrag.
Ja, also ob das klappt. Das ist,
jetzt wissen sie, dass sie, jetzt weiß der HSV, dass es eine ganz
gerissene ist. Was interessant jetzt ist, Lasogga fehlt ja seit 3-4 Spielen und der HSV gewinnt trotzdem. Also das schwächt ja im Zweifel jetzt zur Zeit auch eher seine Position. Und wir haben ja alle gedacht, okay, ohne den Typen steigen wir überhaupt nicht auf. Der ist der Einzige, der Tore vorne macht. Und es klappt ja trotzdem.
Irgendwie. Das wäre schon geil, jetzt einen Tag vor Weihnachten am 23., wenn er im Kiel dann direkt in der Startelf ist. Ja. Oder eingewechselt wird, wie auch immer, und da noch so eine Weihnachtsbude macht, ne? Das wäre schon echt ein schöner Lasogga.
Kleines Geschenk unter den Tannenbaum gelegt.
Spieler der Hinrunde für mich ist Aaron Hunt. Wir haben ihn oft kritisiert und haben auch immer gesagt, oh, lethargisch und mein Gott, was macht er da? Und ich finde, er hat sich jetzt, weil er auch irgendwie verletzungsfrei ist, irgendwas hat er ja verändert, hat jetzt, glaube ich, 15 Spiele durchgespielt. Klar, trainiert immer Montag, Dienstag nicht mit, offiziell wegen muskulärer Probleme und so, aber mein Gott, der ist 32, aber zum Spiel ist er fit, macht keine Fehler mit dem Ball am Fuß oder wenn überhaupt ganz selten, spielt so einen soliden letzten, vorletzten Pass, ist ja jetzt auch kein Messi, aber macht gefühlt immer das Richtige. Mhm. Und jetzt noch diese Geschichte mit den Freistößen. Ich wusste tatsächlich vor dem Freistoß, dass er reingeht. Das war die absolut perfekte Position. Und nachdem er in, ich glaube, Ingolstadt ja das Tor gemacht hat, haben wir jetzt auch noch einen gefährlichen Freistoßschützen. Aaron Hunt, er hat es sich aus meiner Sicht verdient, Spieler der Hinrunde zu sein. Und wenn die Spieler sich entscheiden müssten, auf wen sie nicht verzichten können, würde ich wetten, sagen sie Hunt, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall, ja, eine sehr gute Wahl. Ich glaube, Mangala ist auch so,
der, ja, habe ich auch gerade gedacht.
Aber Aaron Hunt ist schon fast unverzichtbar, weil vorne kannst du austauschen, auf den Flügeln hast du auch gute immer.
Und er wirkt auch immer so jetzt neuerdings so beteiligt, ne? Er jubelt bei, auch ja, wenn andere ein Tor machen, ist immer als erster mit dabei, ballt die Faust, pusht die Leute, gibt aufmunternden Applaus, wenn irgendeine Aktion misslingt. Also ich habe das Gefühl, er ist so extrem in Hamburg angekommen, gibt auch immer als erster ein Interview und das ist auch meistens so gehaltvoll, ist jetzt nicht, dass er totale Scheiße, belanglos, Philipp Lahm-mäßig labert, sondern spricht so als HSVer und ist endlich nach einigen Jahren so voll angekommen, finde ich persönlich. Aaron Hunt, aber das ist ja keine Überraschung, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Eure Überraschungen und Enttäuschungen der Hinrunde, bitte einmal, jeweils einen Namen.
Bei mir ist es Rick von Drongelen, ist für mich eine große Überraschung, weil er Nummer 1 Innenverteidiger ist, sicherlich auch bedingt durch einige Abgänge und Ausfälle.
Jede Minute gespielt.
Und hat das sehr, sehr gut gemacht. Also man darf nicht außer Acht lassen, dass er noch sehr jung ist. Wie alt ist er?
19.
Und 19. Echt, also muss sagen, dafür führender Innenverteidiger bei quasi dem Bayern München der zweiten Liga ist schon eine sehr gute Ansage und auch ein geiler Typ. Letzten zwei habe ich euch geschickt, ne, von Fiete Arp. Die, ja, Insta-Story, wo Fiete mit Rick im Auto sitzt und kommt irgendein Song und er echt spackt, kann man fast sagen, völlig dazu ab und macht irgendwelche wilden Gesichtsausdrücke. Und
also kommt gut an im Team, ja, ne?
War, so ein war Team? Sehr, sehr sympathisch, ein Teamplayer.
Enttäuschung für dich?
Enttäuschung ist für mich Ito, weil ich mir sehr, sehr viel von ihm erhofft habe in der zweiten Liga. Ich dachte, die
spielt auseinander so, ne?
Ja, die Verteidiger spielen den Spieler Knoten in die Beine und kommt jetzt gar nicht zum Zug, bisschen vielleicht trainerbedingt, aber er hatte seine Chance unter Titz und da hat er sie bedingt genutzt. Teilweise hat er gute Phasen gehabt, teilweise nicht so und jetzt unter Wolf kommt er halt gar nicht zum Zug, was auch okay ist, weil die Mannschaft so wie sie ist, spielt sich ein, gewinnt. Es gibt immer da ein paar Verlierer, aber das ist für mich tatsächlich leider eine Enttäuschung.
Kai, für dich Überraschung und Enttäuschung der Hinrunde.
Überraschung natürlich auch ein Defensivspieler, David Bates.
Echt?
Ja, weil ich finde einfach der...
Du hast ihm nichts zugetraut, ne, im Vorfeld?
Ja, und ich muss auch sagen, er ist ja auch nicht spielerisch der stärkste Spieler. Und als er dann reinkam und gleich so ein paar Verstopper hatte und Fehlpässe hatte und sehr grobfüßig wirkte, dachte jeder Mensch, also die Spitze der Liga ist das hier nicht, aber genau dieser Demut, weil da hat man gebraucht, dass man mal gesagt hat, ey, der kann vielleicht nicht alles, aber der haut sich in jeden Zweikampf rein, der beißt sich zurück auch nach Fehlern und der ist mental stark und vor allen Dingen diese Kopfballstärke, das gute Stellungsspiel bei langen Bällen, die du gerade in der zweiten Liga einfach auch mal kämpferisch die Sachen verteidigen musst und nicht immer nur mit Kopf. Und das ist sowas, du brauchst der Mannschaft nicht nur 11 Spieler, die irgendwie technisch fein spielen, sondern du hast auch einfach Bock, mit Leuten zusammenzuspielen, die sich immer reinhauen, die immer wieder aufstehen, die sich immer wieder reinschmeißen. Und das ist dieser Demut, den wir dann auch ab und zu brauchen. Und die Defensivleistung der gesamten Mannschaft bestätigt ja nur, wie gut er da mitgeholfen hat. Und dementsprechend für mich toll und Überraschung der Saison.
Super sympathisch fand ich dieses Interview, was, glaube ich, auch viele von euch gelesen haben, wo er gesagt hat, mir hat Fußball noch nie so viel Spaß gemacht. Ich hätte auch in die Premier League oder in die zweite zweite englische Liga gehen können, da auch deutlich mehr verdienen können, aber er wollte sich weiterentwickeln und er sagt, er hat noch nie so viel über Fußball gelernt. Wir haben die ganze Zeit den Ball, das kennt er einfach gar nicht von der Insel und ich finde, man merkt tatsächlich auch, wie er sich so verbessert hat, so wenn man ins Detail geht und wenn er auch ins Detail geht, hat er jetzt gelernt anzudribbeln, anstatt immer gleich den Sicherheitspass zu spielen, sondern dann auch mal zwischen die Linien zu gucken, in die Tiefe zu passen und so. Also hat sich weiterentwickelt, aber natürlich wird es für ihn in der Rückrunde schwierig, wenn Gideon Jung zurückkommt. Papadopoulos kündigt sich auch an. Und Erstliganiveau hat er auch gar nicht. Ne? Also gucken wir mal, was
noch
da passiert.
Nicht, noch nicht. Ja. Ne? Ich bin mal ganz kurz bei Papadopoulos richtig krass gespannt, ob der so in die Mannschaft noch so reinfindet. Irgendwie. Bei Jung, glaube ich, relativ sicher. Ja, aber irgendwie bei Papadopoulos ist immer noch so einer so... ja, von den alten, reichen Leuten irgendwie so.
Und in seiner Insta-Story permanent Gyros und Pommes, ne?
Ja, also irgendwie ist so...
Wenn ich mir dagegen Holtby angucke, wo es immer so Tofu gibt.
Also so ein bisschen der personifizierte alte HSV noch, mit einem guten Vertrag ausgestattet und irgendwie so verletzungsanfälliger Spieler, irgendwie, ja.
Darf man sich nicht zu sehr, glaube ich, den Kopf drüber zerbrechen, weil da einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass er wieder eine Verletzung hat und immer wieder pausieren muss. Es gibt so ein paar Spieler, mit denen kannst du einfach langfristig nie planen. Das ist cool, wenn die auf dem Platz stehen und fit sind, aber da kannst du jetzt nicht die Rückrundenmannschaft drauf aufbauen.
Ja. Wäre es für dich die Enttäuschung der Hinrunde?
Sakai, weil ich fand ihn in der ersten Liga schon sehr kritisch und auch als Kapitän die Rolle habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist nichts Persönliches gegen ihn, aber er ist für mich, steht überhaupt nicht so wirklich repräsentativ für den Verein, für die Mannschaft und auch von der Leistung nicht für einen Kapitän. Und als es dann in die zweite Liga ging und meiner Meinung nach er wirklich vom Standing her ja da reingehört in eine Stammelf, aber vom Spielerischen dort auch noch wieder immer enttäuscht hat und unsicher war, viele Ballannahmen verstoppt hat, außen sich nicht positiv in der Offensive in Szene setzen konnte und defensiv jetzt irgendwie nicht die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, war mir das einfach selbst in der zweiten Liga von ihm zu wenig. Und da muss ich sagen, hätte man auch noch einen jungen Spieler eine Chance geben können, das hätte das Gleichgewicht so ein bisschen aus der Mannschaft rausgebracht, weil dann hast du zu viele Junge. Ich verstehe dann auch so einen Wolf oder Titz auch, die dann weiter auf ihn gebaut haben, aber für mich ist er leider einer, den wir beim HSV so nicht oder auf gar keinen Fall gebrauchen können und auf solche Spieler sollte man leider lieber verzichten.
Ja, also ich finde auch jetzt, wo wir den Ball häufiger haben und wirklich viele Pässe gespielt werden, fällt einfach auf, wenn es einen Ballverlust gibt, geht da meistens irgendeine unkontrollierte Aktion von Sakai voraus, ne? Ja. Also es ist schon wirklich auffällig und ich glaube, wir haben uns da gar nicht drauf eingeschossen, sondern es ist einfach nicht ausreichend, was der so abliefert.
Ich glaube, auch für ihn selber wäre es besser, vielleicht mal woanders neu zu starten, weil er ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr befreit und mit der ganzen Kritik lebt man dann im Rücken auch nicht mehr so gerne.
Und er ist auch so ein Kopf, der macht den Kopf, ne? Einfach, glaube ich auch. Bones, wir ziehen mal weiter durch. Deine Überraschung und Enttäuschung der Hinrunde.
Ja, Überraschung. Jatta, sportlich tot im letzten Jahr, nachdem er unter Gisdol ja zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern durfte und unter Hollerbach auch nochmal mehr oder weniger.
Und auch vor 4 Wochen sportlich gefühlt im Nirgendwo, ne?
Also genau. Also das wäre auch mein Bogen noch geworden. Und Hollerbach ja mehr oder weniger als letztes Hilfsmittel vor der Kündigung reingeschmissen, aber auch mehr planlos. Und der Titz, muss man mehr sagen, vollständig abgeschrieben und wir hatten ihn auch bis Ende Oktober überhaupt nicht auf dem Zettel, wie du es gerade gesagt hast. Und da hat Wolf zum ersten Mal ja auch öffentlich bestätigt, dass er seit längerem schon mit dem Gedanken spielt, ihn wieder mal in den Profikader zumindest reinzunehmen für ein Zweitligaspiel. Dass er halt aber auch erstmal aus Wolfs Sicht mehrere Wochen brauchte, um ihn auf das Niveau zu heben, wo er Jatta gebrauchen kann für so ein Profispiel. Das hat er dann gegen Aue dann erstmalig getan und hat dann auch entspannt gleich genetzt. Und da war ja der Jubel auch von allen Teamkameraden völlig überschwänglich. Ein Junge, der eigentlich mehr oder weniger vom Niveau überhaupt nicht spitzensportlich tauglich ist im deutschen Profifußball.
Das merkt man, in so Ballbesitzphasen sind manchmal die Pässe irgendwie, die rollen auch anders bei ihm. Ne? Die hoppeln so ein bisschen.
Die Ballführung, das ist eine, die überhaupt nicht, es wirkt nicht sicher und man hat das Gefühl, ja, da ist selbst überrascht, wo der Ball manchmal hinspringt. Und dann sprintet er halt da lang, kleiner Steppenläufer, und holt sich diese verlorenen Bälle trotzdem zurück und ärgert wirklich sich dumm und dämlich. Und das wurde ihm ja da auch noch zurecht gezollt mit viel mehr Einsatzzeiten. Und die zahlt er ja auch mit entsprechender Leistung zurück, macht mittlerweile gute Arbeit auf Linksaußen und für mich absolut der Newcomer schlechthin.
Bestreitet regelmäßig die meisten Zweikämpfe.
Und gewinnt auch Sprints, zwei Drittel seiner Zweikämpfe als Offensivspieler.
Und man muss echt nochmal einmal lobend hinzufügen, dass er einer der wenigen Spieler ist, der nicht so arrogant ist und sagt, ja, ich reiß mir den Arsch nur vor 55.000 Zuschauern auf, sondern der dann wirklich auch in der zweiten Mannschaft konstant Gas gegeben hat, da genetzt hat und sich immer wieder aufgedrängt hat. Ja. Und ich glaube, sowas hat dann im Verein auch Respekt verdient.
Und das Ganze für 100.000 Euro.
Das ist krass, ne?
Geil. Ja, aber der Vertrag wird jetzt modifiziert, da kommt noch ein bisschen was drauf. Gerne verfünffachen, haben wir kein Problem mit. Enttäuschung für dich,
Bones? Ich glaube, die Meinung habe ich relativ exklusiv. Wang kam ja von Red Bull Salzburg, wenn ich mich nicht irre.
Ausgeliehen.
Genau. Und für mich spielerisch gar keine Frage, eine absolute Verstärkung im Offensivraum, aber leider für mich auch ein Stück weit der personifizierte Chancentod im HSV-Sturm. Also verliert für mich viel zu viele 1-gegen-1 Situationen gegen die Torwete, wenn er da wirklich, ich glaube, er hat schon 3-4 Spieler gehabt, wo er den Deckel hätte drauf machen können zum 3-1, 2-0, dass man sich halt nicht mehr die letzten 10 Minuten fast die Hose voll machen muss, dass wir noch einen Ausgleich kriegen. Und das wird, glaube ich, in der Bundesliga, sollte er vielleicht doch noch ein Jahr ausgeliehen werden, häufiger bestraft als gegen Aue oder Fürth. Und deswegen kann da gerne noch mehr kommen.
Das ist für mich...
Ich finde das so unglaublich. Ein Skandal.
Absolut. Finde ich eine Katastrophe, dass du ihn als Enttäuschung der Hinrunde bezeichnest. Klar hat er Vorschusslorbeeren, aber der ist so viel wert. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt vorhin schon mal angedeutet, ich glaube, jeder gegnerische Trainer warnt zuerst vor Wang. Das ist ein Typ, den gibt's in der Form in der zweiten Liga gar nicht. Unangenehmer kannst du gar nicht spielen. Der ist schnell, der ist wendig. Und wenn du jetzt sagst, der vergibt frei vom gegnerischen Tor, das stimmt. So diese Kaltschnäuzigkeit, die fehlt mir auch. Wobei er natürlich in Dresden direkt beim Einstand dieses Traumtor macht. Erinnert man sich nicht mehr so richtig dran, aber unglaublich. Aber selbst diese Aktion, wo er den so ein bisschen verstolpert oder das Gleichgewicht auf diesem Acker von Duisburg verliert, dass er da noch den Blick hat und noch rechts perfekt in den Lauf rüberlegt zu Narei und das 1-0 ermöglicht. Ich glaube, da freut sich auch jeder Spieler. Ich finde das, so messe ich das immer. Ich glaube, jeder Spieler freut sich, wenn Wang auf dem Platz steht und sagt nicht so, mal gucken, was passiert. Ich glaube, dass das bei Lasogga manchmal der Fall ist. Ich glaube, dass manche bei Lasogga manchmal denken so, ach, hoffentlich trifft er, weil sonst bockt es nicht so, mit dem zusammenzuspielen.
Ja, Lasogga bringt einem selber oder den Mitspielern natürlich relativ wenig.
Ja.
Aber bei Wang sehe ich, also für mich nicht die größte Enttäuschung, aber er spielt, finde ich, noch unter seinen Möglichkeiten. Also deswegen bin ich da, gehe ich da schon ein bisschen bei uns Richtung. Ich habe mir noch mehr erwartet von ihm, sagen wir mal so.
Das ist wie an Silvester bei den Überraschungsbonbons, da weißt du nie, was drin ist.
Oder gibt es immer
geteilte Meinung. Manche feiern Sterbe, manche mal knallen.
Manchmal knallen sie auch gar nicht.
Ja. Genau, also.
Dann ziehst du so dann beide so Papier in der Hand, nichts passiert.
Naja.
Überraschung der Hinrunde für mich, Narei. Wollen wir auch da nochmal ganz kurz Ralf Becker applaudieren für diesen Transfer. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf. Also immer noch doch gut, was er geleistet
jetzt
hat.
Jetzt muss er cool bleiben und darf den Aktenkoffer nirgendwo verlieren. Ja. Den muss er jetzt immer fest in der Hand halten.
Wo auch immer diese Unterlagen alle herkommen. Und auch meinetwegen Johannes Spors, der neue Kaderplaner, den wir aus Leipzig gekriegt haben. Das hat schon alles Hand und Fuß. Eine Reihe für 1,5 Millionen, glaube ich, gekommen.
Genau.
Selten so gut Kohle angelegt. Wenn man sich das mal reinzieht, ne, der Marktwert ist natürlich jetzt auch schon in die Höhe geschossen. Weiß man nicht, ob der Erstligatauglichkeit hat, wenn er dann nicht so viel Platz kriegt, weil ich finde, wenn es eng ist und wenn die Außenverteidigerposition beziehungsweise die Außenverteidigerposition doppelt besetzt werden vom Gegner, dann hat er es auch schwer, dann ist er immer so ein bisschen eindimensional und hat auch nur seinen einen Trick, aber mit Platz ist er super.
Aber er hat halt schon einen richtig geilen Strahl, wenn er freie Schussbahn hat, dann ist eine absolute Rakete.
Geilen Abschluss und einfach mal an den Zahlen gemessen ist er, kann man fast sagen, mit der wertvollste, wenn nicht der wertvollste HSV-Spieler und sensationeller Transfer für die zweite Bundesliga auf jeden Fall richtig geil. Muss man da mal gucken, wie sich das entwickelt. Und Enttäuschung für mich, wenn die letzten Folgen verfolgt habt, dann ist das keine Überraschung. Fiete Arp. Tut euch allen weh, ich weiß, aber wenn nicht Fiete Arp die Enttäuschung der Hinrunde ist, wer denn dann? Haben wir uns so viel von versprochen.
Ja. Vom FC Bayern auf die Reservebank der zweiten Liga.
Ja, nein. Eher nein sogar, weil ich finde, erstens, er ist 18, zweitens, wir haben uns viel versprochen, aber er findet sich zum Beispiel auch im linken Mittelfeld gut zurecht und was ich glaube, was mich sehr, sehr positiv gestimmt hat, ist sein Charakter. Habe ich jetzt nachhaltig beobachtet auf die diversen Medien und live vor Ort. Es geht schon los im Stadion, wenn sich alle warm laufen. Fiete Arp ist sofort da. Ist der Einzige, der sich wirklich ernsthaft und völlig motiviert warm läuft. Er ist der am krassesten jubelt. Er gibt Aussagen über So nach dem Motto, ist mir egal, ob ich spiele oder nicht, Hauptsache wir steigen auf. Und wenn ich im Training einfach nur ein bisschen mehr Gas gebe und den anderen Konkurrenzstürmer mehr pushe, dass er da noch ein Tor schießt, dann hat sich das schon alles gelohnt. Also das ist schon, muss ich sagen, für sein Alter mega und hat mich überrascht. Spielerisch finde ich...
Darum geht's ja nur. Jetzt ja, in der Beurteilung, finde ich.
Ja, gut, wenn es nur spielerisch schießt, finde ich es aber nicht die größte Enttäuschung. Ich finde es ein kleiner Rückschlag. Aber nicht für mich nicht die... Er steht nicht krass, finde ich, in der Bringschuld mit 18. Das ist das ist jetzt das Jahr, wo man sagen muss, okay, man kann jetzt ein kleines Tief haben, danach sollte es aber wieder bergauf gehen. Ist jetzt nicht so, dass
aber einfacher wird es natürlich nicht in der ersten Liga, ne? Der HSV wird im Zweifel auch nochmal aufrüsten. Jetzt wäre schon eine gute Möglichkeit gewesen, zu zeigen, was er drauf hat.
Aber er hatte die Rückrunde noch, ne?
Genau. Da erwarte ich dann noch einiges von ihm. So, jetzt versuchen wir nochmal ein paar andere Rubriken abzuhaken. Euer Moment, Schlüsselmoment, wie auch immer, der Hinrunde. Ich meine, jetzt stehen wir auf Platz 1, 37 Punkte. Gefühlt sehr souverän und keiner hat mehr so richtig Zweifel, dass wir nicht aufsteigen könnten. Wahrscheinlichkeit ist, Mannschaften, die 37 Punkte oder mehr hatten nach 17 Spieltagen, sind zu 89% aufgestiegen. Schon nicht schlecht. Wie sind wir da hingekommen? Was war für euch der Schlüsselmoment der Hinrunde? Fällt euch einer ein?
Ja. Ich finde, der HSV ist die ersten 9 bis 10 Spiele wirklich so dahin gedümpelt. Mal ein Sieg, dann mal wieder unnötige Niederlagen und für mich war auch...
Wann kam Wolf? Ab da gab es ja keine unnötigen Unentschieden mehr, muss man sagen, außer Union.
Er hat jetzt 7 Ligaspiele, also im 10. Spieltag.
Ja, okay.
So, und dann hat es ja sofort gefunkt gegen Wiesbaden und für mich war aber der sportliche Schlüsselmoment wirklich das Spiel gegen Köln. Wir haben vorhin schon gesagt, wenn Köln gewinnt, ist es auch wirklich so ein Hurra-Fußball und dann putzen die Gegner auch 3-4-0 weg. Aber als HSV, der jetzt auch, wie schon angesprochen, als Minimalistenverein tatsächlich irgendwie angeführt wird, in dem Moment wirklich auch dann einfach 1-0 gegen die andere Spitzenmannschaft zu Hause zu gewinnen, das war für mich der Moment, ab da... Du hast den ärgsten Konkurrenten verdient auch zu Hause geschlagen. Und
seitdem
da,
Tabellenführer.
Genau, und das wirkt für mich auch jetzt nicht mehr wackelig. Also das ist sehr souverän.
Für mich ist der Schlüsselmoment der Hinrunde, würde ich ganz, ganz, ganz am Anfang der Hinrunde fast ansetzen. Und zwar tatsächlich war das kurz vorm Schlusspfiff der Rückrunde, als das ganze Stadion bei Hamburg liebe ich sehr gesungen hat, als da so zum ersten Mal...
In Gladbach noch der Heimsieg.
Genau, ja. als da so zum so klar war, okay, wir steigen ab, aber wir steigen halt mit Titz, also mit einem guten Trainer, mit einer guten Vision nach vorne und vor allen Dingen steht halt das Stadion, die Fans und die Stadt auch in der zweiten Liga hinter der Mannschaft und da habe ich gedacht, naja gut, also so viel mit den Fans und vor allen Dingen dem Kader im Rücken kann eigentlich gar nicht schief gehen in der zweiten Liga und das war so ein bisschen, wovor ich Schiss hatte, dass irgendwie Riesenkrawalle kam und keine Ahnung, alle wenden sich gegen den HSV ab und man wird eventuell sogar ins Mittelfeld der zweiten Liga durchgereicht und das war so für mich, wo ich dachte, okay, da geht was, das schaffen wir und ab da an ging es tatsächlich auch weiterhin bergauf.
Ich wollte eigentlich das gleiche sagen wie Gato, aber nutzt dann jetzt die Chance, einen anderen Schlüsselmoment zu finden. Und zwar war das für mich der, als nach der groben Niederlage gegen Jahn Regensburg Titz entschieden hat, auf die Defensive zu setzen und die Mannschaft gemerkt hat, dass es nur über die Defensive geht. Das begann schon unter Titz.
Das kam dann nach dem 0-5, ich glaube 0-0, ne?
Ja, da hat man wirklich, das hat Titz im Nachhinein trotzdem noch den Job gekostet, weil sie eben sich so auf die Defensive fokussieren mussten, dass vorne erstmal auch nichts mehr ging und ich möchte auch im Nachhinein, ich glaube, ein Titz muss noch ein bisschen was dazulernen, um erfolgreicher Trainer zu werden, klar. Aber als er sich auf die Defensive fokussiert hat, gemeinsam mit der Mannschaft und dann auch im Nachhinein nicht nachgetreten hat, sondern mit Stil abgetreten ist in Freundschaft und der HSV nicht zerbrochen ist und das sauber mit Hannes Wolf übergeleitet wurde, das war für mich so ein Momentum, wo man gesagt hat, der Verein hat es langsam verstanden, die Protagonisten haben es auch langsam verstanden und bis jetzt ist das für mich der Schlüssel zum Erfolg.
Sowieso habe ich mir vorgenommen, nochmal ein positives Wort über Titz oder Tietz zu verlieren.
Ja.
Weil es nur ihm zu verdanken ist, aus meiner Sicht, dass wir jetzt auf Platz 1 stehen. Denn nur durch diese letzten Spiele der Hinrunde, als schon Hopfen und Malz verloren waren, hat es der HSV ja geschafft und das ganze Umfeld mit so einem positiven Momentum in die neue Saison zu gehen. Und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, die ganze Zeit noch so weiter zu dümpeln und dann am Ende mit einer Scheißleistung noch ein 1-4 gegen Gladbach dann endgültig auf den 17. Platz abzurutschen und dann wäre der Verein komplett im Chaos versunken. Man muss im Nachhinein nochmal viel dankbarer sein, dass Tietz sich bereit erklärt hat, die Aufgabe zu übernehmen, dann das geschafft hat, so eine positive Trendwende zu erzeugen, und klar hat er dann nicht den obersten Ansprüchen in der zweiten Liga genügen können, das muss man dann im Endeffekt auch sagen, auch wenn Gattuso immer noch jetzt gerade denkt, Hoffmann raus, aber da muss man ihm, glaube ich, extrem dankbar sein, und das ist auch nur Tietz Verdienst, dass es möglich war, unter halbwegs vernünftigen Umständen dann auch eine neue Mannschaft aufzubauen, auch für Becker und so, ne?
Ja.
Also, ja.
Tietz. Ich habe nochmal eine Chance verdient worden, also beim HSV.
Ja, würde ich ihm auch wünschen. Mein Moment der Hinrunde, aber es ist eigentlich unspektakulär, aber es ist das erste Spiel von Wolf. Und da stand er ja so extrem unter Beobachtung, dann in Magdeburg war das. Und dann gibt's beim Stand von 0-0 eine gelb-rote Karte gegen David Bates. Und trotzdem hat der HSV das Ding in Unterzahl gewonnen. Und ich bin ja auch so ein Verfechter, dass so Flow extrem wichtig ist, und so dieser Gedanke, wenn man mal gewonnen hat, dann gewinnt man noch Spiele, die normalerweise unentschieden ausgehen würden, und dass sie da noch 1-0 gewonnen haben, das war, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass sie jetzt auf dieser Welle so geschwommen sind, dieses Drecksspiel in Magdeburg, und generell hat man das Gefühl, auswärts ist das neue Zuhause für den HSV, und da lassen wir im Moment keine Punkte liegen, und deswegen dieser komfortable Vorsprung. Sehr, sehr stark. Ja, dann haben wir noch ein paar Rubriken, also ich würde sagen, die schlechteste Wette, können wir nochmal ganz kurz, ja, wir sind ja sehr aktiv bei Bet and Win, das können wir, glaube ich, schnell
werden
abhaken.
Werden wir ausbauen, oder? Werden wir ausbauen in der Zukunft, oder?
Dass wir es ein bisschen professioneller aufziehen, ja, unbedingt. Was wir auf keinen Fall empfehlen können, sind allerdings trotzdem so ein paar Wetten, das ist unser Fazit der Hinrunde.
Ja, zum Beispiel das Eckenbusiness, das darf man nicht einsteigen, wir haben ganz oft gewettet, passiert eine Ecke von der 0. bis zur 97. Minute sozusagen. Ja. Und da sind wir immer auf die Schnauze gefallen.
Letztes Spiel, sogar letztes Heimspiel, kam dann die erste Ecke bei 8-0-1.
Ja, das war wirklich ein absoluter Schlag in die Fresse.
Wir haben den ganzen Block angesteckt, ja. Alle haben schon mitgefiebert und haben uns diese Kohle gewünscht. Und dann bei 8-0-1 die erste Ecke.
Oh. Ja, das war echt richtig, richtig krass bitter.
Und bei Regensburg haben wir sehr viel Geld verloren, ne?
Ja, das 0-5 hat uns auch, wo wir in der Halbzeit natürlich nochmal nachgefeuert haben, wo man dachte, wir können gar nicht.
Es stand 0-3 zur Halbzeit und dann haben wir, glaube ich, einen hohen dreistelligen Betrag noch von unserem Gemeinschaftskonto drauf gesetzt, dass der HSV die zweite Halbzeit gewinnt. Logisch, weil wir gedacht haben, es kann ja erst nicht schlechter laufen und der HSV wird ja jetzt nochmal was tun und dann zumindest noch ein, zwei Dinger machen.
So, dann, selten so bestraft, ne?
Und dann wirklich noch mal 0-2 die zweite Halbzeit. Das war alles, was wir uns vorher angesammelt haben, ging da leider in die Binsen. Aber gut, das heißt, man darf eigentlich nicht so emotional wetten. Also die HSV-Wetten immer schwierig, weil, obwohl die Quoten immer noch sehr dankbar sind. Ja, Köln total. Zum Beispiel 1,36 jetzt für einen Heimsieg gegen Magdeburg. Der HSV hat gefühlt immer auch bei Auswärtsspielen so 1,7, 1,8, 1,9.
Krass, das ist immer krass. Ja.
Das macht Spaß. Aber wenn man zu gierig wird, dann reicht einem das nicht und dann geht man schon ins Handicap. Und das Handicap funktioniert natürlich bei Wolf nicht. Das muss man sagen. Was ist euer Wunsch? Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf hier. Was ist euer Wunsch für 2019? Kann realistisch sein, aber kann auch völlig irre sein.
Ich fange mal an mit mittelrealistisch, okay?
Ja.
Und zwar, ich glaube, dass die Fans einfach aus den letzten Jahren es gewohnt sind, einen Trainer nicht so lang zu sehen. Und dementsprechend ist, glaube ich, der Wunsch nach einem neuen Trainer da. Seitdem Kühne weg ist, ist, glaube ich, auch der Wunsch nach einem neuen Investor da. Und insofern wünsche ich mir für 2019 einen Investor, einen finanzkräftigen Investor, der Geld in die Hand nimmt und Jürgen Klopp verpflichtet. Und ich glaube, mit ihm würde der Powerfußball erneut in Deutschland sein Revival erleben.
Ich glaube wirklich, Jürgen Klopp würde zu jedem Verein theoretisch gehen, aber nicht mehr zum HSV, nachdem wir ihn so vergrault haben mit diesem Casting. Und
deswegen brauchst du einen finanzkräftigen Investor.
Ja, ja. Okay, gut, Kai.
Das, ist ja schon geil, ne?
Das heißt, du bist eigentlich wunschlos glücklich.
Ja. Also auf Platz 1 habe ich nie viel zu meckern. Ist mir auch egal, wie sie da spielen.
Mein Wunsch wäre, dass man, wenn wir in einem Jahr hier sind, dass wir dann so in der ersten Liga im gesicherten Mittelfeld sind. Das wäre geil.
Und Hannes Wolf, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Hannes Wolf am Ende des nächsten Jahres noch Trainer ist?
Also sagen wir mal so.
Was wäre bei Bet & Win die Quote? Ja oder nein? Also sagen wir mal ja, was ist die Quote? Hannes Wolf ist noch Trainer. Wie viel Geld kriegt man für 1 Euro?
Ich würde sagen, 2,0.
Also viel Geld. Das würde ich glaube ich setzen.
Ja, ich würde sagen, also es kann immer noch sein, dass wir jetzt nochmal ein Tief bekommen in der Rückrunde, glaube ich nicht. Ich glaube, wir steigen relativ sicher auf. Das heißt, da wird er schon mal nicht gefeuert werden. Und dann hängt ja alles davon ab, wie die Hinrunde ist, wie der Start der Hinrunde ist. Er wird mit relativ viel Kredit reingehen. Allerdings war aber
HSV nicht viel zu sagen.
Genau, hat nicht viel zu sagen, bei Hoffmann auch nicht. Und wenn da irgendwie was halt nicht richtig stimmt oder so, dann kann es schon sein. Und dann ist es so 50-50 oder keine Ahnung. 40%, dass er gefeuert wird, 2-0, 2-5, ja doch.
In der ersten Liga wird auch Bernd Hollerbach nicht mehr so abcashen, ne? Dann ist ja die Punkteprämie nicht mehr so ergiebig
der höchstwahrscheinlich. Der Vertrag läuft ja auch aus im Sommer.
Ah, okay. Nee, dann kann
also er der noch hat jetzt noch
pro Punkt 15.000 Euro, wir haben es ja schon mal im Podcast gesagt, im Moment hat er wirklich sensationelle Monate, da gibt es ordentlich was für die Kinder Hollerbach
Wolf zu Weihnachten. Wolf macht ihn reich, ne?
Ja, also. bei jedem Spiel sitzt er knien vorm Fernseher und hofft, dass er auf das Abpfiff ist. Dein Wunsch für 2019 bei uns, gibt es einen?
Dass die Küche fertig wird?
Ja. Der Aufstieg ist für mich schon, ich will es nicht beschreiben, aber gegessene Sache und deswegen ist für mich der erste Titel seit 31 Jahren Pflicht, der DFB-Pokalsieg.
Ja,
der DFB-Pokalsieg. Das ist es.
Und ist nicht unmöglich, ne?
Genau, also Nürnberg brutal geschenkt. Der Trainer ist eine völlige Vollflöte.
Der wird
also
bis dahin leider schon weg sein.
Ja.
Kölner.
Er muss jetzt nur noch zwei Spiele überleben mit Nürnberg und dann darf er nicht gefeuert werden. Dann kommt er in den Volkspark und dann gibt es gegen Wolf ein sicheres 2-0 zu Hause. Und dann muss man wirklich Losglück haben ab dem Viertelfinale.
Aber ich muss noch meinen Wunsch auch nochmal fast revidieren. Und zwar wäre eigentlich mein Wunsch für 2019 Party auf dem Rathausmarkt. Egal eigentlich wie, ob es jetzt Aufstieg ist oder ob es DFB-Pokalsieg ist oder was auch immer. Das haben wir noch nicht erlebt und das würde ich halt einfach mal sehr, sehr gerne erleben.
Wahrscheinlich hätten wir ja, sollte der HSV ins DFB-Pokalfinale kommen, würden sie den Aufstieg dann wahrscheinlich gar nicht feiern. Aber machen wir alleine eine HSV, meine Frau, Rathausparty.
Weil der
Saisonabschluss ist ja dann vorher, ne? Ja. Und deswegen, Doppelparty. Doppelparty auf dem Rathausplatz. Ja, dann, also DFB-Pokal, ich glaube auch, da schließe ich mich an. Das wäre richtig geil. Ja,
das Double, das Double wird gefeiert.
Noch nie bewusst einen Titel gewonnen, genau. Ich meine, ihr auch nicht. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Wie es so den Mannschaften gehen muss, die so auch, Nürnberg hat ja auch schon mal einen DFB-Pokal gewonnen, ja. Frankfurt jetzt, das muss
Ödingen,
ja unglaublich also, sein.
Ja. Mit so einer Parade dann durch Hamburg. Um die Außenalster, Caprios.
Wow. Jetzt schon Gänsehaut.
Doppeldeckerbus.
Ja, das ist doch ein würdiges Ende für diese Folge. Nur der HSV, frohe Weihnachten an alle. Und
gut, so kann es weitergehen.
Danke.